Ich bete. Guter Gott, wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Segne uns jetzt. Amen. Mitte der Woche bekam ich eine E-Mail, das ist der Vor- oder Nachteil der neuen Medien, dass man da immer reinguckt. SOS, komm herüber und hilf uns, war die Überschrift. Ich denke, wer schreibt mir denn so einen Satz? Es war Rita Birk. Die schrieb, sie ist krank und ob ich denn am Wochenende, am Sonntag zum Gottesdienst kommen könnte. Ich war in Michelstadt zu einem Arbeitseinsatz. Wer das weiß, der eine oder andere weiß ja vielleicht, ich habe mal beim CVJM gearbeitet und leite immer noch den Freundeskreis des CVJM-Camps. Und wir haben mehrfach im Jahr Arbeitseinsätze, wo das Camp unterhalten wird von Ehrenamtlichen. Und da bin ich für zuständig und da leite ich die Arbeitseinsätze und gestalte auch 3 Gebetszeiten am Tag, so nach dem Motto Beten und Arbeiten. Ich glaube, das ist unser Leben. Ja, und dann war die Frage, kommst Freitag spät Nachmittag nach Hause und dann Sonntagmorgen schon wieder Gottesdienst? Da habe ich gesagt, okay, wenn die Frage da so steht, dann müssen die Bad Nauheimer, die Gemeinde am Park, wenn sie das wirklich will, die Schritte gehen, die wir in Michelstadt gegangen sind. Meine neue Predigt vorbereiten, jetzt am Samstag, mit der Nacharbeit, mit dem Aufräumen, das war mir einfach zu viel. Und da habe ich gesagt, doch, ich sage zu und Sie, ihr müsst jetzt ertragen, was wir in Michelstadt miteinander besprochen haben. Ihr wisst, wir waren eine ganze Woche, von daher lehnt euch zurück. Das braucht dann auch eine Menge Zeit. Also von daher bis 2:30 wird es schon dauern. Machst du die erste Folie? Für die, die das wissen oder nicht wissen, es gab mal, und es gibt es immer noch, jetzt nur noch über die neuen Medien, jeder, der Kirchenmitglied war oder ist in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, bekam 4-mal im Jahr eine Impulspost mit guten Gedanken. Und ich bin ja ein fauler Mensch und in der Vorbereitung für Michelstadt kam das gerade. Und ich dachte, ach, das sind gute Ideen, da machst du die Gebetszeiten, gestaltest du die Gebetszeiten mit. Und die Impulspost steht unter dem Stichwort Herzbegegnung. Wer das mal googeln will, guckt einfach Herzbegegnung. Es gibt ganz viele tolle Ideen, die da aufgearbeitet sind. Und das kann man gut auch in Hauskreisen und wie auch immer einfach mit aufgreifen. Und wir haben in Michelstadt angefangen mit einem Herz, mit einer Schatzkiste. Die Postkarten dazu, die gibt es, die sehen dann so aus. Und da gibt es einen Bibelvers dazu, der heißt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist für viele Christen so eingefleischt. Ja, so ist es. Und ich frage mich dann immer, ist es wirklich so? Kommt man aus der Jugendarbeit, da wird ja öfter mal so, werden so Spiele gemacht. Und dann sagt man, du gehst jetzt auf eine einsame Insel, ich sag mal, du hast Vollpension, wirst untergebracht. Welche 3 Dinge nimmst du mit, die dir wichtig sind, wenn du da ein Jahr leben musst? Da überlegen wir, oh, ich nehme eine Bibel mit und ich nehme Gaskocher, ja, egal. Es gibt ganz viele Dinge, die Leute mitnehmen, Schmuck und sonst was, was man zum Überleben braucht, ein gutes Buch. Das ist für mich eine nette Spinnerei. Vielmehr trifft mich, wenn ich überlege, Rainer Lux, liebe Gemeinde, was würdest du in deinem Leben auf keinen Fall weg oder abgeben? Was würdest du in deinem Leben auf keinen Fall weg oder abgeben? Also die Ehepaare müssen jetzt nicht drüber nachdenken, über den Ehepartner. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber was darüber, was wäre etwas, was du gar nicht weggeben möchtest? Und das wäre für mich sowas, wo ich sage, da hänge ich dran. Und da ist dann die Frage, ist das mit Jesus vereinbar? Das könnte dann vielleicht mein Gott sein. Ich werde es nie vergessen, weil ich da wirklich geheult habe. Es war 1978, da war ich im Praktikum im CVDM Erlangen und ich bin Teetrinker und genieße es, aus einer Kanne den Tee zu zelebrieren, die wirklich voller Patina ist, also so braunes, wie soll man sagen, die, die das nicht mögen, würden sagen, Schmutz. Und ich hatte diese Kanne, ich glaube, ein Dreivierteljahr immer noch ausgeschüttet. Es war so richtig dick da drin. Ein Freund von mir war zu Besuch, wir hatten Tee getrunken und ich musste aufs Klo, war weg und er fing an zu spülen. Ich kam wieder und er hatte diese Teekanne gespült. Ich habe wirklich geheult. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, da läuft was schief. Wenn du wegen so einer Teekanne heulst, dann ist das wirklich dein Gott. Also solche Dinge, da merkt man, das ist eigentlich was ganz Lapidares, aber da merkt man, merke ich, woran hängt mein Herz denn wirklich? Und ich fand dann noch eine Geschichte dazu, ihr kennt alle die Hochzeit zu Kana. Wer kennt sie? Es ist immer blöd, aber wer kennt sie nicht? Dann ist es jetzt peinlich oder so. Also die Hochzeit zu Kana, Jesus hat angefangen, am Anfang seines Wirkens im Johannesevangelium ist er zu einer Hochzeit eingeladen. Seine Familie auch. Es wird gefeiert. In Israel feiert man ja in der Regel 7 Tage und da lädt man jeden ein. Und dann sagt seine Mutter zu ihm, Jesus, der Wein ist alle. Oberpeinlich. Jesus reagiert da ein bisschen komisch auf seine Mutter, aber er sagt dann zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge, und das waren insgesamt 600 Liter, mit Wasser. Und schöpft und bringt das dem Speisemeister. Der Speisemeister trinkt, ist völlig überrascht, dass der Wein so lecker schmeckt. Und fragt, was ist das denn? Man gibt doch erst den guten Wein, das war scheinbar super guter Wein, und den schlechten, wenn die Leute besoffen sind. Es wird dann weiter gefeiert und die Geschichte geht weiter, Jesus geht weiter und das war das erste Wunder, das er getan hat. Das erste, was ich gelernt habe, ist, scheinbar ist es normal, dass man bei einer Hochzeit besoffen ist. Hatte ich vorher noch nie entdeckt, bei diesen Bibelversen steht das so. Den schlechten Wein gibt man, wenn sie betrunken sind. Also scheint das normal zu sein. Ich will das nicht fördern, aber ich habe es einfach mal wahrgenommen, das hatte ich vorher noch nie wahrgenommen. Das andere, was ich wahrgenommen habe, warum nimmt Jesus die Wasserkrüge, die zur Reinigung gebraucht wurden, wenn die Leute kamen, die Gäste kamen, kriegten ja die Füße gewaschen und so, weil es da staubig war, warum nimmt Jesus diese Wasserkrüge und lässt da das Wasser zu Wein werden? Warum nimmt er nicht die Weinbehälter? Die waren ja leer, die waren ja ausgetrunken. Hätte auch die nehmen können. Gut, es gab viele Weinschläuche und so, aber ich glaube, bei so einer großen Feier, da hätten sie ja, weiß ich nicht, wie viele Schläuche haben müssen, da gab es bestimmt auch große Behälter. Warum nimmt er die Wasserbehälter der Reinigung? Und das hat dann wieder was für mich mit dem Gedanken zu tun, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn es sind ja alle, die da sind, Menschen, die an Gott glauben, im jüdischen Glauben sind und das auch wirklich leben. Das heißt, da gehört die Reinigung ganz fest zum Glaubensleben. Diese Rituale gehören ganz fest zum Glaubensleben dazu, weil das etwas ist, wo ich Gott gefallen möchte. Und Jesus sagt ja, das ist das Gesetz und das will ich auch erfüllen und das soll nicht weggenommen werden. Aber was ich hier entdecke für mich ist ein Schatz, eine Veränderung, die für uns die Freiheit bedeutet. wir müssen uns nicht mehr an Rituale halten, sondern dürfen in Freiheit an Christus glauben, so wie wir es auch in den Liedern besungen haben, dürfen das Leben, dürfen Hochzeit feiern mit Jesus. Und manchmal sind auch Leute vom Glauben, ich nenne es mal betrunken. Die sind so erfüllt, dass man den Eindruck hat, die sind irgendwie abgehoben. Und da merke ich, dass Jesus sagt, ich benutze diese alten Gefäße, diese Wasserkrüge und mache euch deutlich, die Reinigung ist gut. Ich mache da jetzt Wein draus. Da kommt niemand mehr auf die Idee, auf einmal mit Wein die Füße zu waschen, oder? Das wäre ein bisschen, es würde vielleicht desinfizieren, könnte sein. Aber es würde niemand von uns auf die Idee kommen, den Wein zum Füßewaschen zu nehmen und nicht zum Trinken. Und da macht Jesus deutlich, der neue Schatz, das bin ich, mit mir dürft ihr feiern. Die Befreiung zum Leben. Ihr müsst euch nicht mehr da so denken, oh, wie sieht ein Christ, damals haben sie gesagt, wie sieht ein guter Jude aus? Heute fragen wir, wie sieht ein guter Christ aus? Der muss das und das und das und das tun, damit er in den Himmel kommt. Genau das sagt Jesus hier nicht. Er sagt, feiert, befreit, lebt mit mir. Und ihr müsst nicht darüber nachdenken, habe ich jetzt alle Gesetze erfüllt, alle Gebote erfüllt, sondern lebt einfach mit mir. Dann macht er das automatisch. Mein erster Punkt. Das betrifft jetzt nur die Leute, die Gitarre spielen können und die jonglieren können. Alle anderen können jetzt mal rausgehen für 5 Minuten. Die Karte dazu, ich aber habe auf deine Güte vertraut, mein Herz soll über deine Hilfe jubeln, singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Das heißt, Glauben an Gott hat Auswirkungen. Dazu habe ich etwas mitgebracht, kriegte ich im Eisstadion hier in Bad Nauheim geschenkt. Also man sollte ab und zu zum Eishockey gehen, da kriegt man auch was Tolles geschenkt. Ihr seht, hoffentlich könnt ihr es erkennen, das ist ein Herz. Ist noch ein bisschen schlapp. Leuchtet nicht, möchte es mal so beschreiben, als Christ, ich bin zwar mit Gott unterwegs, aber irgendwie bin ich müde. So diese Ausstrahlung ist gerade nicht da. Warum eigentlich? Sind die Gottesdienste, die Hauskreise, das Miteinander nicht inspirierend genug? Woran liegt es, dass ich müde bin? Zu Beginn möchte ich sagen, ich darf auch müde sein. Ich kann nicht immer nur lächeln. Ich darf müde sein, darf mich ausruhen, darf mich in aller Stille auch zurückziehen, um aufzutanken. Aber wenn ich dann aufgetankt habe, und ich würde mir wünschen, dass der heutige Gottesdienst auch so eine Tankstelle ist, dann passiert das. Dann strahle ich. Dann sehen andere mich besser. Es ist ja nicht so, dass dieses Licht dazu da ist, dass ich irgendwo leuchte und den Weg finde. Sondern das Licht ist so, dass andere mich sehen und mich beobachten können, sich an mir orientieren können. Dann ist die Frage, ja, mein Schatz ist Jesus Christus und den kann man an mir sehen. Und dann gibt es manchmal so Highlights im Glauben, wo man dann so merkt, oh, das ist obercool gewesen und da habe ich irgendwas Neues entdeckt. Ich hatte das zum Beispiel in Michelstadt, war so eine Sache, für die, die das kennen, im CVM gibt es einen Leitspruch, der nennt sich Pariser Basis. Da heißt es, dass die jungen Menschen, früher waren es Männer, nur Männer, anderen jungen Menschen von Jesus Christus erzählen, mit ihnen leben und so weiter. Und das hatten wir in Michelstadt riesengroß an die Wand gemalt. Und durch eine Veränderung, weil wir eine neue Heizung brauchten, musste das weg. Wurde überstrichen. Und die Dame, die das gemacht hat, hat fast Tränen in den Augen gehabt, als sie jetzt kam und das sah. Und ich habe so im Vorwege gedacht, wir brauchen das aber für unsere Gruppen, die da hinkommen. Brauchen wir das irgendwo? Die sollen ja die Identität dieses Hauses, dieses Geländes kennen. Wer macht hier eigentlich was? Das ist ja nicht einfach nur eine normale Vermietung. Da sind nicht nur ZVM-Gruppen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende waren 120 Studenten von der Fachschaft Soziologie aus Mannheim da. Die sollen ja wissen, bei wem sie zu Hause sind, bei wem sie jetzt das Wochenende verbringen. Und ich sagte, oh, da sind so drei junge Frauen, Anfang 20, die kommen jetzt mit zum Arbeitseinsatz. Sollst du die fragen, ob die das malen? Denn da braucht man schon 3-4 Tage für. Wenn man so eine ganze Wand, das ist so über die ganze Wand gemalt, sagt, ich habe mich nicht getraut. Am Sonntagabend steht Lena vor mir mit strahlendem Gesicht und sagt, Reinhard, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir die Pariser Basis da dran malen? Da fing mein Herz an zu blinken. Ich sagte, Gott, wie gut bist du. Du hast dich nicht getraut, die zu fragen, weil es so viel Arbeit ist. Und die haben das irgendwie, warum auch immer, im Herzen und wollen das machen. Da habe ich natürlich strahlend Ja gesagt. Das sind so Highlights, wo ich denke, ja, da fügt Gott etwas zusammen. Da kann ich nur strahlen, da kann ich nur blinken, das kann ich nur weitererzählen. Es gibt aber auch Phasen, da ist es so, dass ich mit Gott gar nichts mehr zu tun haben will, untergetaucht bin. Ich behaupte es manchmal so, dass es so Phasen gibt, wenn Leute in Urlaub fahren, will jetzt niemand zu nahe treten, dann machen sie auch Urlaub von Gott. Wir sagen ja hier schon mal, oh, wir haben keine Zeit, das schaffen wir nicht und das ist zu viel. Wir haben keine Zeit, in der Bibel regelmäßig zu lesen und. Und im Urlaub, da lässt man ja alles hinter sich, den Alltag, und hat eigentlich Zeit. Könnte man mit Leuten reden, feiern, von seinem Leben erzählen. Was macht man? Man erzählt sich montags morgens, wie Bayern München gespielt hat, aber nicht, wie der Gottesdienst am Sonntag war und was man da mitgenommen hat. Untergetaucht. Die vier Phasen, ich kann müde sein, zum Auftanken, aufgetankt strahlig, besonders blinkend tue ich bei Highlights, die es auch gibt, und manchmal tauche ich unter, warum auch immer. Aber in Psalm 13 steht, ich aber habe auf deine Güte vertraut, mein Herz soll über deine Hilfe jubeln, singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Und singen hören andere. Wer so ein Herz mitnehmen möchte, ich habe noch ein paar übrig, die sind da hinten auf dem Tisch, könnt ihr euch gerne eins mitnehmen als Erinnerung und euch immer wieder eure eigene Gemütsphase, Glaubensphase, wie ich es einmal nennen will, ausprobieren. Oder vielleicht kommt ihr auch zum Gottesdienst nächste Woche und jeder hat dann so ein Herz an und zeigt dann gerade, oh, ich bin gerade gut drauf oder ich bin gerade abgetaucht oder wie auch immer. Könnte auch ein Gesprächsanlass sein. Das nächste Bild. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Ich habe zwei Dinge mit verbunden. Einmal sieht es ja aus wie ein Smartphone, dass man sagt, also wir reden mal miteinander. Ich möchte es mal ganz praktisch machen. Wenn man von Sorgen bedrückt ist, dann ist es ja oft so, wenn man dann Menschen begegnet, dass man dann eher nach unten guckt, oder? Oder so eine belastende Haltung einnimmt. Das merkt man auch selber gar nicht. Aber ich glaube, wir wissen alle, wenn man Menschen begegnen, oh, der hat eine schwere Last zu tragen. Man sieht es dem an. Und wenn dann ein freundliches Wort gesprochen wird, oder wenn ich jemand begegne, den ich kenne, und der spricht dann mit mir, dann muss ich automatisch, wenn er nicht ganz klein ist, den Kopf hochnehmen. Und wie oft kennen wir das Wort Kopf hoch? Es ist eigentlich medizinisch genau das Richtige. Es ist seelisch genau das Richtige. Kopf hoch heißt, ich habe eine Haltung, so wie, die gesund ist, so wie mich mein Schöpfer geschaffen hat. Die Wirbelsäule trägt am besten und ist am entspanntesten, wenn man gerade steht, wenn man den Kopf hoch hat. So, und so geht es mir, hat man ganz schnell einen Bandscheibenvorfall im Hals. Das ist nicht gut. Von daher ist dieser Vers, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Jetzt weiß ich nicht, beim Smartphone kann man natürlich so gucken, also die Leute, die im Auto immer auf die Smartphones gucken, die gucken immer unter das Lenkrad, das finde ich immer sehr gefährlich. Aber wenn man es so hochhebt, sieht es die Polizei schneller. Das ist auch nicht gut. Nein, aber beim Smartphone guckt man, es geht um die persönliche Beziehung. Wenn man sich in die Augen guckt und miteinander redet, dann tut einem das gut. Man wird von einem anderen wahrgenommen, das tut einem gut. Und das sind Lebensweisheiten, die in den Sprüchen stehen und keine große Geschichte drumherum haben. Sondern ganz normale Lebensweisheiten, die wir alle kennen, oft mal gar nicht wissen, dass sie aus der Bibel kommen, aber sie stehen da. Von daher miteinander sich gegenseitig in die Augen gucken und was Gutes sagen. Was mir allerdings noch eingefallen ist, als ich das Ding zum ersten Mal sagte, oh, das ist ja ein Spiegel. Da habe ich so gedacht, naja, wenn ich mich morgen im Spiegel angucke, sage ich, oh, wer ist der Mensch, der mir da so gegenübersteht? Noch verknittert. Und dann nochmal zu gucken, wie baue ich mich auf, wie entwickle ich mich, das bin ich. Ich gucke mir in die Augen und sehe selber auch, was mit mir los ist. Gehe in den Tag und will was entwickeln. Und dann hilft auch schon mal ein Gebet. Gott, nimm jetzt diesen Tag in deine Hand. Und dann spricht zwar der Spiegel nicht mit mir, aber ich habe manchmal das Gefühl, Gott gibt mir jetzt Kraft, wie ein freundliches Wort, dass ich in den Tag gehen kann. Kopf hoch. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Ich habe gedacht, nee. Wenn man sich das praktisch vorstellt, da reißt einer einem das Herz aus dem Leib und gibt ein neues. Also Professor Barnard, so hieß er, glaube ich, war der Erste, der in Südafrika ein Herz verpflanzt hat. Also das ist schon radikal. Man kriegt was rausgenommen, ist irgendwie an Maschinen angeschlossen, damit man überlebt, und kriegt dann eine neue Pumpe eingesetzt. Das ist schon radikal. Diese Radikalität wird an dem Bild für mich nicht so deutlich. Aber es ist trotzdem für mich Glaubensrealität. Es ist ja so, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, dann passiert eine Veränderung in unserem Leben. Der alte Mensch wird abgelegt, es gibt einen neuen Menschen. Wir versuchen das ja auch symbolisch darzustellen in der Taufe mit dem weißen Gewand. Aber die Realität ist ja dann doch eher so, dass wir oft schwanken. Wir haben die Verbindung zu Gott, die hier mit dem Arm nach oben gezeigt ist. Und trotzdem ist unser, ich nenne es mal, gebrochenes Leben, die Dinge, die in unserem Leben schwer sind, sind noch da und verändern sich, kommen aber auch immer wieder hoch, weil wir noch nicht vollendet sind. Und deshalb müssen wir auch, ja, ich nenne es mal, dran arbeiten. Am Anfang habe ich gesagt, mit dem Schatz, mit der Hochzeit feiern, diese Freiheit, die Jesus schenkt, das feiern wir. Ja, das ist so. Und trotzdem kommen immer mal so Dinge hoch, wo man sagt, oh, da bin ich nicht zufrieden, da klappt was nicht und so weiter, da habe ich Stress mit jemand anderem. Diese Dinge sind einfach da, weil wir noch nicht im Himmel sind. Und deshalb ist auf der einen Seite diese Radikalität, das steinerne Herz wird rausgenommen, das ist ein Text aus Hesekiel, und ein fleischernes eingesetzt. Diese Radikalität, das würde Gott gerne so wollen, dass wir das leben. Und er macht das auch, aber wir leben es dann trotzdem in dieser Spannung, die in diesem Bild für mich deutlich wird. Diese Spannung, die immer wieder aufbricht und wir mehr zum Blauen neigen und manchmal mehr zum Roten. Das ist aber aus meiner Sicht normal. Sich da aber von Gott getragen zu wissen, das dürfen wir erleben. Und deshalb gibt es dieses Bild, und heute wollen wir das auch miteinander erleben, dass Menschen in Gemeinschaft zusammen sind, miteinander reden und immer wieder deutlich haben, das Herz ist bei Gott, ist von Gott, es ist rot. Und die blaue Hand ist das, was wir hier im Leben tun. Und miteinander Abendmahl feiern ist eine Kraftquelle, eine besondere Kraftquelle, die wir auch heute erleben dürfen.